Zion, das ist mein Anliegen für heute Morgen. Zion und seine Bedeutung im Neuen Testament. Wer hat schon mal was von Zion gehört? Die Weltmenschen kennen nur den Zionismus vielleicht und denken an das Volk Israel und an die jüdischen Eiferer, die nach dem Ersten Weltkrieg nach Israel zurück wollten. Aber was sagt die Bibel? Was ist Zion? Auch viele Christen gucken nur auf das irdische Zion. Aber was hat Zion im Neuen Testament heute für uns, für eine geistliche Bedeutung? Wie komme ich drauf? Wir hatten ja in der Winterkonferenz das wunderbare Thema: Wir überwinden in der Gemeinde. Mir kommt es mehr noch auf in der Gemeinde an. Und die zweite Mitteilung war auch so kostbar. Was war ihr Titel? Die Offenbarung der Gemeinde. Also es geht Gott, das haben wir gesehen, um die Gemeinde. Und dazu kommt, dass es ist mir hinterher eingefallen, es gab zwei, drei Monate davor eine kostbare Gemeinschaft, eine Gemeinschaft hier in Stuttgart, wo ein Bruder aufstand, größerer Runde, und sagte, ihn hätten da ein paar Geschwister angesprochen, hätten ihn gefragt, warum sagt ihr, ihr seid die Gemeinde? Oder die Gemeinde. Tatsächlich, so nennen wir uns. Wir wollen keine anderen Namen haben. Die Frage ging noch weiter. Sind die anderen christlichen Gruppierungen nicht auch Gemeinde? Und damit verbunden die Frage, wollt ihr etwas Besseres sein als die anderen? Er sagte auch, manche nehmen Anstoß an dieser Aussage, die Gemeinde in der Stadt. Das habe ich auch schon gehört, ja. Und die berechtigte Frage war, wie hättet ihr geantwortet? Mein Eindruck war, und daher das Thema heute Morgen, wir müssen sehen, was die Schrift sagt. Wenigstens, was die Schrift sagt. Natürlich, Offenbarung, wie wir gehört haben auf der Winterkonferenz. Das kann nur der Herr geben. Aber wenn wir nicht mal die Schrift kennen, wie soll der Herr Neues offenbaren? Wie soll der Herr mehr von sich und seinem Wunsch zeigen? Wie hättet ihr geantwortet auf so eine Frage? Was sollen wir sonst sein? Auch was wollen wir sonst sein? Wir wollen nicht besser sein als andere. Unser Wunsch ist nicht besser oder schlechter zu sein als Christen. Diese Kategorisierung ist uns fremd. Das ist nicht der Punkt. Wir sind nicht besser und wir wollen es auch nicht sein. Wir dürfen nicht sagen, oh, wir haben die Wahrheit gepachtet. Nein, wir wollen immer die Haltung haben, Herr, wir wollen lernen von deinem Volk, von allem, was dein Wort offenbart. Aber wann ist dann eine Gemeinde in den Augen der Bibel? Was sagt die Schrift? Andersherum gefragt, ist denn tatsächlich alles Gemeinde in Gottes Augen, nur weil Menschen es Gemeinde nennen. Was sind unsere Kriterien? Es gibt eine Gemeinde als Beispiel, die erste, die erwähnt wird in Offenbarung 2 von diesen 7. Das ist die Gemeinde in Ephesus. Und was sagt der Herr zu ihr? Das ist ein ernstes Wort. Sie war am Anfang, war es, genauso eine Gemeinde wie Laodicea. Wunderbar, eine Stadt, eine Gemeinde. Der Herr redet sie an als die Gemeinde in Ephesus. Aber am Ende des Briefes an diese Gemeinde schreibt der Herr in Kapitel 2, Vers 5, denke daran, wovon du gefallen bist. Sie war gefallen. Und tue Buße. Und tue die ersten Werke. Aber jetzt. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen. Über dich kommen. Und deinen Leuchter von seinem Ort wegstoßen. Wenn du nicht Buße tust. Was meint er damit? Was bedeutet das? Den Leuchter von seinem Ort wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Wenn die nicht Buße getan hätten, was wäre geschehen? Der Leuchter wäre weggestoßen worden, ja. Was heißt das für den Herrn? Kann diese Gemeinde sich dann immer noch Gemeinde nennen? Die sagt immer noch die Gemeinde in Ephesus. Also sie nennt sich noch die Gemeinde. Aber in Gottes Augen ist sie dann noch die Gemeinde aus Sicht Gottes. Die Antwort ist ziemlich sicher, nein. Sonst hätte das keine Konsequenz. Und in Offenbarung 1, Vers 20 sagt doch der Herr, die 7 Leuchter sind die Gemeinden. Das heißt, ist sie kein Leuchter mehr? Was ist sie dann noch? Eine nette Versammlung. Ja, eine Kirche, irgendwas. Aber nicht die Gemeinde des Herrn. In den Augen des lebendigen Gottes. Ich mache es vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher. Es gab im Mittelalter, wenn ihr euch ein bisschen mit Kirchengeschichte beschäftigt, es gab im Mittelalter die römisch-katholische Kirche, vielen bekannt. Und die Zeit der Waldenserkriege, die Zeit der Inquisition, die Zeit der Hexenverbrennung. Was ist da passiert? Da hat die römisch-katholische Kirche tatsächlich wiedergeborene Gläubige verfolgt, umgebracht, verbrannt auf dem Scheiterhaufen, ihr Vermögen eingezogen. Teilweise nur deshalb, weil sie Bibel lasen. Tatsächlich. Jetzt sage mir, sind solche Gemeinden auch noch Gemeinde? Würdest du da hingehen wollen? Dazu kommt natürlich Götzendienst, Marienverehrung, Heiligenkult. Es ist eklatant und es ist offenkundig. Die Antwort ist nein. Das fällt, glaube ich, nur wenigen schwer zu sagen. Aber wer das Wort Gottes im Neuen Testament ernst nimmt, der kann nur sagen, korrekt, kann nicht sein. Gottes Wort bleibt für immer. Und die berechtigte Frage ist dann, was ist dann heute mit den vielen neueren Kirchen, sag ich mal, Gruppierungen, Freikirchen? Die machen sowas Schlimmes nicht. Kann man nicht vergleichen. Nein, richtig. Aber wo ist die Grenze? Wo ist die klare Unterscheidung für uns als Gläubige heute im Neuen Testament? Ist alles egal? Oder nicht alles vielleicht, aber wie wir Gemeinde bauen. Warum haben wir damals, als das Gemeindeleben hier in Deutschland anfing, so wie wir es heute hier praktizieren, Anfang der 70er Jahre, warum haben wir uns da nicht einer der besseren Denominationen, Freikirchen angeschlossen, sondern was Eigenständiges gemacht? Es gab bessere Gruppen als katholische Kirche, ja. Aber was ist der Wille Gottes in seinem Wort? Und da ist kostbar, deswegen sollte ein Christ nicht zuerst prüfen, was sagt die Schrift? Wo und wie will Gott, dass wir Gemeinde bauen? Ist das nicht unsere Aufgabe? Und darum kam ich auf Zion. Das ist das Bild, das Vorbild, können wir sagen, im Alten Testament, das uns ein bisschen veranschaulicht, was hat denn Gott im Alten Testament schon seinem Volk gesagt? Also wer sich noch nicht mit dem Begriff Zion beschäftigt hat, Zion taucht das erste Mal in der Bibel auf, in 2. Samuel, das ist Kapitel 5, Vers 7. David erobert eine Bergfestung der Jebusiter, die heißt Zion. Aber das ist nur der erste Schritt. Zion wird nachher, und diese Burg ist damit nicht nur gemeint, sondern die ganze Stadt, ein Synonym für Jerusalem. Das ist in, es gibt viele Verse, aber nur um einen als Beispiel zu zeigen, Psalm 51, 20. Ich lese ihn nur kurz vor, um euch das zu zeigen, was das Wort sagt. Psalm 51, Vers 20. Tue Gutes an Zion, sagt der Psalmist, nach deinem Wohlgefallen. Baue die Mauern zu Jerusalem. Und das findest du durchs ganze Alte Testament. Zion meint Jerusalem, den Ort, wo Gott sein Haus bauen möchte. Das ist für Gott eine Herzenssache. Dieser Ort war für Gott schon immer sehr wichtig. Nicht erst zur Zeit Davids. Okay? Was hatte Gott schon im Alten Testament zur Zeit von Mose gesagt seinem Volk, als es darum ging, eine Anbetungsstätte zu suchen? Das ist in 5. Mose 12, Vers 8. Da sagt Gott schon explizit zu Mose, als sie die ganzen Götzenstätten der vorigen Bewohner der heidnischen Völker da zerstören sollten. Gott sagt, ihr dürft es nicht mehr so machen. Nach allem, wie wir es heute hier tun. Jeder das, was in seinen Augen richtig ist. Das geht nicht. Da hat Gott ein Problem. Wenn wir nur das tun, was wir für richtig halten, sagt Gott, nein, das nicht bei meinem Haus. Bei deiner Arbeit kannst du das gerne tun. Und wenn du dein Haus baust, okay. Aber wenn du Gottes Haus bauen möchtest, dann geht das nicht. Sogar, er sagt in Vers 5, in demselben Kapitel, sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, dass er dort wohnt. Und dahin sollst du kommen. Das ist sein Wunsch. Warum sagt er das so ausdrücklich? Das ist ihm nicht egal. Und sogar Vers 13 und 14, er sagt, er warnt sie sogar. Er weiß, es ist manchmal schwierig, Gott gehorsam zu sein. Besonders, wenn man eigene tolle Vorstellungen hat. Er sagt, Vers 13, hüte dich, dass du ja nicht deine Brandopfer an jeder Stätte opferst, die du siehst. Das heißt, für uns heute, unseren Gottesdienst, können wir nicht einfach irgendwo machen, wo wir es für richtig halten. No. Sondern an der Stätte, dort sollst du hinkommen, alles tun, was ich dir gebiete. Das macht unser Herr nicht ohne Grund. Warum ist er dort so deutlich? Um was geht es ihm? Will er nur Schwierigkeiten machen? Ist Gott ein Formalist? Nein. Worum geht es Gott? Ihm geht es doch um die Einheit seines Volkes. Die Einheit zu bewahren. Wenn alle an denselben Ort kommen, was passiert? Sie sind eins. Sie müssen sich versöhnen. Sie kommen in Einheit zusammen. Das ist Gott wichtig. Jetzt kannst du berechtigt fragen, ja, Gott sagt hier, ich werde eine Stätte wählen. Wo ist die denn? Wo ist die denn jetzt? Lies mal 5. Mose durch. Lies weiter. Josua, Richter, Ruth, 1. Samuel, 2. Samuel. Schwierig. Du findest, wenn ich sage nichts, aber erstmal nichts. Du musst schon weiterlesen. Dieser Ort war lange nicht bekannt. Und jetzt denkst du, wenn Gott das so wichtig ist, müssten sich dann nicht alle aufmachen aus Gottes Volk und danach suchen? Gab es so eine Haltung unter Gottes Volk? Nein, die Antwort ist leider nein. Etwa 450 Jahre hat kein Mensch nach diesem Ort gefragt. Also von Mose bis David, der an die Macht kam, nach 450 Jahren. Und auch nicht gleich. David musste erst Ruhe finden und sein Haus bauen. Und dann guckt er auf die Stiftshütte und merkt, das ist so ein kleines Zelt. Nur ein Zelt mit Dachsfell drüber. Und ich wohne in so einem Palast. Da stimmt doch was nicht. Gott da und ich hier. Das war der Herr, der in ihm gewirkt hat. Ist es nicht so? Das kann nur Gott. Und dann fängt er an zu suchen. Aber 450 Jahre kein Mensch aus Gottes Volk. Ist das nicht traurig? Können wir denn mitfühlen mit Gott? Gott braucht ein bisschen Mitgefühl von uns. Dann der David, durch verschiedene Umstände, kommt darauf, den Ort zu finden. Durch verschiedene Dinge, wir hatten schon mehrfach auch gehört, durch eine Volkszählung, die er veranlasst, das war nicht nach Gottes Willen, dann muss der Engel richten und er kommt rechtzeitig und opfert. Und zwar opfert er wo? Er opfert auf einem Platz, das ist die Tenne Ornans des Jebusiters in Jerusalem. Auf einem Berg, der wird hier genannt Moria. Das ist in 1. Chronik 21, Vers 28, wird David darauf aufmerksam. Und sagt dort explizit, zu jener Zeit, als David sah, dass der Herr ihm auf der Tenne Ornans des Jebusiters geantwortet hatte, und als er dort opferte, und jetzt 22,1, der Satz geht da weiter, da sagte David, das hier soll das Haus Gottes des Herrn sein. Und das hier, der Altar zum Brandopfer für Israel. Lob den Herrn. Das hier, das erfüllt die Aussage Gottes, 5. Mose 12. Lob den Herrn, dass da ein Mensch bereit war, das zu suchen. Dann zeigt Gott das. Und Das ist wunderbar. Wir sehen, Gott freut sich. Was ist die Reaktion Gottes? Gott ist glücklich. In 1. König 8, 18 sehen wir die. Ich liste euch mal all diese Verse auf, die ich zusammengesucht habe. Es ist an verschiedenen Stellen berichtet, weil auch Könige und Chronik teilweise parallel läuft. 1. König 8, 18, da sagt Gott zu David. Salomo berichtet das dann. Doch der Herr sprach zu meinem Vater David, dass dir das am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen. Daran hast du gut getan. Sagt er, oh, du bist zu anmaßend, du kannst Gott kein Haus bauen. Wieso willst du Gott ein Haus bauen? Nein, Gott ist glücklich. Daran hast du gut getan, dass dir das am Herzen lag. Gott sucht so nach Menschen, denen das am Herzen liegt. Sind wir solche Menschen? Mein Gebet ist, Herr, mach mich zu so einem Menschen. Das soll immer auf meinem Herzen liegen. Nicht nur am Anfang des Gemeindelebens oder meines Kommens ins Gemeindeleben. Nein. Das ist Gott wichtig bis in alle Ewigkeit. 2. Chronik 3, Vers 1 zeigt dann, dass Salomo, der Sohn Davids, gehorsam das Haus, den Tempel Gottes baut. Ich lese kurz vor. Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen. Wo? Wo er es für richtig hielt? In Jerusalem. Und zwar wo? Auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. An der Stelle, die David bestimmt hatte. Auf der Tenne Ornans des Jebusitas. Sicher einige von euch fällt noch was ein bei dem Stichwort Berg Moria. Nicht umsonst hat Gott diesen Ort gewählt. Wo wird der zum ersten Mal erwähnt? Noch früher als 5. Mose sogar. Also es gab schon einen Hinweis, lange vorher im Alten Testament. Abraham sollte Isaak, seinen Sohn, den verheißenen Sohn, genau auf diesem Berg Moria opfern. 1. Mose 22, Vers 2 und 3. Das war 1000 Jahre vorher schon. Das heißt, ein Mensch, der ein Herz für Gott hat und die Schrift liest, wird schon den Weg Gottes sehen. Gott ist nicht planlos. Gott ist sehr zielgerichtet. Halleluja. Das ist wunderbar. Und darum kann auch der Psalmist dann sagen, das ist in Psalm 87, Vers 2, ganz erstaunlich, das sind die Söhne Korachs, deren Hintergrund ist eigentlich auch nicht ursprünglich so positiv, weil ihr Vater, ihr kennt die Stelle vielleicht, in 4. Mose, ihr Vater war in einer schweren Rebellion gegen Gott verstrickt und wurde auch umgebracht dafür. Aber die Söhne haben Buße getan und wunderbare Psalmen geschrieben. Schau mal, Psalm 87, Vers 2, was schreibt er? Vers 1 und 2, ihr Fundament ist auf den heiligen Bergen. Wovon redet er? Der Herr liebt die Tore Zions. Der hat was geschmeckt von der Liebe Gottes. Mehr sogar als alle Wohnungen Jakobs. Wie kann das sein? Habe ich mich verlesen? Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Ist Gott jetzt ungerecht? Das ist doch eine Bevorzugung. Ist das gerecht? Dein Gott ist doch gerecht, sagst du immer. Jetzt liebt er hier manche Gläubige mehr als andere? Nein, Gott ist nicht ungerecht. Gott ist nicht wie wir, dass wir Lieblingskinder haben, die wir vertätscheln gegenüber den anderen. Nein, so sind die Menschen, nicht Gott. Gott ist gerecht und er liebt alle seine Kinder gleich, ganz sicher. Aber er liebt diesen Ort, Zion. Er liebt diesen Ort seiner Wahl, wo Menschen bereit sind, das Opfer zu bringen, das Opfer hinzubringen und loszulassen. Ihre eigenen Vorstellungen, eigene Vorlieben, unsere Wünsche. Und dann sagt Gott, das liebe ich, da will ich wohnen. Er will keine Kinder ausschließen, nein, niemals. Das wollen wir auch nicht. Niemals, bitte nicht. Gott will, dass alle Kinder kommen an den Ort, den er wünscht. Wir sind nicht hier, weil wir besser sind. Wir sind nur hier, weil Gott barmherzig war, uns dahin zu führen. Ist es nicht so? Das ist Gottes Barmherzigkeit. Aber er liebt den Ort seiner Wahl. Und was macht er noch? Er liebt alle, die diesen Ort suchen und dahin kommen. Natürlich. Und was macht er noch? Der Psalm sagt auch, er segnet diesen Ort. Lass uns nochmal Psalm 132 lesen. Das ist jetzt die Stelle, die ich auch angeschrieben habe. Psalm 132, 13 bis 14 zuerst. Das ist nicht unsere Wahl. Er sagt, denn der Herr hat Zion erwählt und begehrt es, dort zu wohnen. Dies ist die Stätte meiner Ruhe ewiglich. Hier will ich wohnen. Das begehre ich. Denn das begehre ich. Und die Verse 15 und 16. Ich will ihre Speise reichlich segnen und ihre Armen mit Brot sättigen. Ihre Priester will ich mit Rettung kleiden und ihre Heiligen sollen vor Freude laut jubeln. Halleluja. Kannst du Liebe erklären? Gott begehrt es. Kannst du daraus eine Lehre machen? Eigentlich nein. Wir können es nicht richtig erklären. Aber es ist Gottes Liebe, Gottes Wahl. Er hat diesen Ort ausgesucht. Und wir wollen einfach in aller Einfachheit seinem Wort gehorsam sein und Anteil haben an dem Segen, den er schenkt. Brot die Fülle, ist es nicht so? Ich kann bezeugen, seit ich in der Gemeinde bin, habe ich nie geistlichen Hunger gelitten. Es gab immer reichlich geistliche Speise und Kleidung, Errettung. Wenn du Priester sein möchtest, dem Herrn dienen, und das sollten alle Geschwister, dann gibt's viel Errettung. Halleluja. So wunderbar. Das ist kostbar, wenn wir das erkennen dürfen in dem Worte Gottes und durch das Wirken seines Geistes. Das war jetzt das Wo, der Ort. Aber zum Schluss auch noch ganz kurz, wie baut Gottes Volk im Alten Testament sein Haus? Auch die Art und Weise ist nicht unwichtig. In 2. Mose 25, Vers 40 gibt es den Vers, dass Gott auch beim Bau der Stiftshütte dem Mose klar etwas sagt. Gott offenbarte dem Mose sehr deutlich das Bild im Alten Testament in der Wüste, wie sein Haus aussehen sollte. Der Ort war noch nicht klar, aber die Bauweise war sehr klar. Er sagt, und sieh zu, dass du alles nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das war Mose klar. Der durfte nicht machen, was er wollte, sondern alles, wie Gott es ihm zeigt. Und dafür haben wir dieses Buch. Und genauso Salomo nachher. Wieso macht er das nicht anders? Wo hat Salomo das her? Sag es mir. Wie kommt Salomo auf die Idee? 1. Chronik 28 ist das, die Verse 11, 12 und 19. 1. Chronik 28, 11, 12 und 19. Ich lese kurz vor. Und David, Salomo hat sich nichts ausgedacht, David gab seinem Sohn Salomo den Plan der Vorhalle des Tempels und seiner Gebäude und so weiter. Der hatte einen Plan von David und der von Gott. Und Vers 12, und den Plan von allem, was durch den Geist in ihm war. Also Geist und Wort gehören zusammen. Das zeigt dir, wie wir Gottes Haus bauen können. Vers 19 sagt, das alles hat er mich aufgrund einer Schrift aus der Hand des Herrn gelehrt. Alle Arbeiten des Plans. Ist das nicht erstaunlich? So offenbart Gott auch die Art und Weise, wie er sein Haus heute gebaut haben möchte. Und sollen wir es heute anders machen? Nein. Halleluja. Ich glaube, die Antwort ist klar, gell? Dann, was passierte danach? Als Salomo fertig war mit dem Tempel, er hat ja nicht allein gebaut, klar. Aber was passierte? Das ist in 2. Chronik 5, 13 bis 14 noch. Es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Halleluja, wie beim Brotbrechen heute Morgen. Mit Trompeten und Zimbeln, Musikinstrumenten, lobt den Herrn beim Lob des Herrn. Er sagt, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Da ist der Tempel fertig. Und was passiert? Da wurde das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Merken wir was? Der Herr ist glücklich. Sonst hätte der Herr das nicht gemacht. Wie bei der Stiftshütte auch. Als Mose alles gemacht hatte nach Gottes Plan, Gottes Herrlichkeit das Haus gefüllt. Bei Salomo genauso. Und bei uns heute im Neuen Testament, die Zeit ist jetzt schon fortgeschritten, ich mache jetzt Schluss, da es auch noch ein bisschen Zeit wenigstens für Gemeinschaft noch ist, weil es eine Sache des Leibes ist, gell? Das Haus Gottes in Zion, der Dienst aller Priester. Der Herr Jesus, als er auf der Erde war, wir sprachen vorhin von der Einheit. Gott wählt einen Ort, damit sein Volk eins ist. Und nicht jeder macht, was er will. Und wir erinnern uns an das Gebet des Herrn in Johannes 17. Das ist nicht unbekannt. Johannes 17, die Verse 20 und 21. Der Herr bittet extra den Vater. Eins seiner längsten berichteten Gebete. Jesus betet zum Vater. Vater, ich bitte nicht allein für sie, also die Jünger, die damals schon lebten, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind zum Beispiel wir. Der Herr hat schon für die Zukunft gebetet, ja. Jahrhunderte später hat er auch gemeint. Dass, jetzt Vers 21, dass sie alle eins seien. So wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ist uns das auch so ein Anliegen wie dem Herrn? Herr, dafür stehen wir auch ein. Lass uns alle zusammenkommen an dem Ort deiner Wahl, um eins zu sein. Hier kann jeder eins sein. Du wirst nicht gefragt, welche Glaubenssätze akzeptierst denn du? Du brauchst nicht den Dienst eines bestimmten Pastors oder Apostel annehmen, um willkommen zu sein. Es reicht völlig aus nach den Worten der Schrift, du bist wiedergeboren, hast den Herrn Jesus aufgenommen, und glaubst an dieses Buch. Punkt. Halleluja. Alles andere wird der Herr arrangieren, machen, zurechtbringen. Ja, zurechtbringen auch am Ort seiner Wahl. Am Ort seiner Wahl. Das ist Zion, lobe den Herrn. Da gehören alle Christen hin. Lobe den Herrn. Lass uns noch weiter Gemeinschaft haben.
deiner Wahl, Herr. Du hast gewählt, wo du wohnen willst.
Herr Jesus, da wollen wir auch sein, Herr. Danke für deine Gemeinde in Stuttgart. Ah, Herr, bau uns weiter auf. Herr Jesus, und gib uns noch viel mehr Licht über deine Wahrheit und wie du deine Gemeinde baust. Amen.
Der Ort, wo Gott wohnen will und wo er wohnt, also die Hütte Gottes bei den Menschen, wo er glücklich ist, da ist es gar nicht möglich, dass der Mensch nicht auch glücklich ist. Endlich sind Gott und Mensch vereint. Das ist, hier ist es möglich. Es gibt noch einen Psalm 48. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor der Berg Zion, die Freude der ganzen Erde, die Stadt des großen Königs. Gott ist in ihren Palästen bekannt als eine hohe Burg. Vers 13. Zieht um Zion herum und umschreitet es. Zählt seine Türme. Beachtet im Herzen ihre Bollwerke. Diese Stadt ist wehrhaft gegen den Feind. Durchwandert seine Paläste. So eine Schönheit, ein Reichtum, dass ihr den Nachkommen davon erzählt. Wir müssen das erzählen. Wahrlich, dieser Gott ist unser Gott. Es ist unser Gott. Für immer und ewig. Amen.
Nachdem wir jetzt die vielen, vielen Stationen gehört haben, wie wir zu der Bedeutung von Zion im Neuen Testament kommen, muss ich unbedingt diese Verse 1. Korinther 10, 6 und 11 noch lesen. 1. Korinther 10, Vers 6. Diese Dinge nun, was wir jetzt alles gehört haben, sind als Bilder für uns geschehen. Und dann geht der Vers noch weiter. Und Vers 11. Diese Dinge aber widerfuhren jenen, also dem Volk Israel, als Vorbild und sind uns zur Warnung geschrieben. Das ist wunderbar. Diese Verse, diese vielen sogenannten Geschichten im Alten Testament haben für uns eine sehr große Bedeutung. Und vor allem, wenn es um Zion geht, ist es auch gut, diese Verse alle nochmal zu rekapitulieren, dass diese Dinge für uns heute geschehen sind, damit wir was verstehen vom Plan Gottes. Dass er auch eine Möglichkeit hat, in uns diese Bereitwilligkeit immer wieder anzustoßen, dass wir bereit sind, vieles zu lassen, damit er nach seinem Plan die Gemeinde bauen kann.
Nach seinem Plan die Gemeinde bauen kann und erhalten kann. Die Geschichte, die mit Salomo, ist ja dann schnell zu Ende. Es war für Gott fürchterlich. Das habe ich vor kurzem jetzt gerade erst gelesen. Es ist ein so tiefer Eindruck, wie Salomo zerstört hat durch Götzen, Fremdes, alles das, was Gott verabscheut, brachte er dazu, rein. Und dann muss Gott handeln. Er muss einen Leuchter wegstoßen, habe ich gedacht. Ja. Er hat dann das Reich zerrissen. Da war dann die Geschichte mit diesem Mantel, der in 12 Teile zerrissen wird und 10 Teile kriegt ein Knecht und der Sohn Salomos kriegt nur Jerusalem und Zion. Aber wie es dann weitergeht, liest man ja. Es ist auch heute der Unterschied der Gemeinde. Es muss ein Ort sein, der rein ist und rein bleibt. Und das liegt nicht an uns, weil wir sind schnell unrein. Aber der Herr hat uns einen Weg gegeben, Buße zu tun, wie in Epheser, in dem Brief an Ephesus schon geschrieben ist, wenn du nicht Buße tust. Er hat uns heute diesen Weg gegeben, damit sein Haus, sein heutiges Zion, rein bleibt.
Wenn man die Psalmen liest, dann fällt eines auf, dass dort immer mehr Zion erwähnt wird, immer mehr Jerusalem erwähnt wird. Und aus diesen Versen spricht solch eine Liebe zu seinem Haus, solch eine Wertschätzung. Und das ist nicht ohne Bedeutung für uns. Der Herr sucht Menschen, die einfach diesen Wunsch, den er in seinem Herzen hat, nämlich ein Haus zu haben, auch teilen und da mitwirken wollen. Der Herr will, dass wir auch für sein Haus sind, auch sein Haus so lieben, wie er es liebt, auch, Herr, alles dafür geben, wie er es auch tut. Und auch in dem Propheten Jesaja findet man so viele Verse, die Zion so sehr erheben und so sehr wertschätzen. Und um Zions Willen will ich nicht schweigen, ja. Muss sein, dass seine Gerechtigkeit hervorbricht, wie das Licht. Herr Jesus Christus, wir loben dich für Zion, wir loben dich für dein Haus. Lege du dieses Verlangen nach deinem Haus so in unser aller Herz, dass unser Herz dafür brennt, wir uns neu auch dafür hingeben. Amen.